Sie sind heute zu uns gekommen aus der Schweiz, sind hier auf den Kirchentag gekommen. Ich freue mich total, es ist super geil. Ich freue mich total, dass ihr da seid und freue mich auf euren Podcast. Es geht um das Leben des Brian, Sandalenhumor, also ganz leichte Themen. Wir freuen uns auf euch. Eure Bühne. Vielen
Dank. Popcorn Culture. Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Herzlich willkommen, es ist uns eine Freude, live und in Farbe hier zu sein.
Und dass so viele Leute da sind,
ja.
Echt.
Ja, wirklich.
Super, schön, dass ihr da seid.
Großartig. Toll, genau, Applaus für euch, schön, dass ihr da seid.
Ist auch mal schön, mit Applaus aufzunehmen.
Ja, hallo.
Wir nehmen sonst zusammen im Studio oder remote über Zoom auf. Wir heißen Popcorn Culture, sind ein Dreier-Team, das jetzt schon längere Zeit unterwegs ist und regelmäßig einmal pro Monat, meistens nehmen wir uns eine TV-Serie vor, eine Netflix, Disney, HBO-Serie und sprechen darüber. Und heute haben wir zwar den Titel gesetzt, Gott am Serienhimmel, aber wir haben uns dann doch eingeschossen auf einen einzelnen Film, nämlich auf The Life of Brian. Das ist eine ganz bekannte satirische, komödiantische, auch vielleicht bitterböse Umsetzung des Jesus-Themas aus dem Jahre 1979, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ist ein absoluter Kultfilm und Klassiker, der extrem hohe Wellen geworfen hat. Und
vielleicht können wir mal fragen, wer kennt denn von euch das Leben des Brian? Oh ja.
Ja,
das guck mal, habe ich mir fast gedacht.
Ja. Das war auch der Grund, weshalb wir es ausgewählt haben. Wir dachten, wer es nicht kennt, kennt es danach spätestens. Und aber irgendwas, wo viele Leute sagen, ja, habe ich schon mal davon gehört oder habe ich zumindest schon mal den ein oder anderen Schwanzus-Longus-Witz darüber machen gehört.
Genau.
Ja, genau. Also ich sage vielleicht später noch was dazu, aber ich habe eigentlich praktisch den ganzen Film, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich habe den noch gar nicht ganz geguckt, aber ich habe praktisch den ganzen Film gesehen, weil es mir in die Timeline ständig irgendwelche Filmausschnitte reinspült, die aus dem Film kommen, weil es so viele ikonische Szenen hat, die man auch überall abfeiert, aber natürlich auch, es ist ein Skandalfilm, also und ja. Da werden wir auch drüber sprechen, der wurde verboten an vielen Orten, es war ein Riesenradau um die Veröffentlichung dieses Filmes und das wird uns auch beschäftigen oder auf ganz viele spannende Fragen bringen.
Genau, und Life of Brian, also du hast es gerade gesagt, dass das einen Riesentrubel gab, ich finde, heutzutage ist es ein bisschen, also ich glaube, heutzutage regt man sich nicht mehr ganz so auf über den Film auf, aber damals hat er einen Riesenrummel gemacht. Jana, du wolltest ja mal so ein bisschen einfach kurz zusammenfassen, worum es geht für die Leute, die ihn wirklich noch nicht gesehen haben oder
so. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber ich kann trotzdem gern mal drei Sätze erzählen. Also es geht um nicht um Jesus, sondern um Brian offensichtlich, Life of Brian, das Leben des Brian auf Deutsch. Und Brian ist in derselben Nacht wie Jesus geboren worden. Und wir starten mit der Szene mit den drei Weisen aus dem Morgenland, die ankommen in einem Stall in Bethlehem und da eine Mutter und ein Neugeborenes vorfinden. Aber es ist nicht Maria und es ist nicht Jesus, sondern es ist Mandy und Brian. Also Brian das Kind, Mandy die Mutter. Und genau, die drei Weisen denken, ja, das muss jetzt der König, das muss jetzt der König sein, den wollen wir doch anbeten, aber es ist es halt nicht. Und Mandy, die Mutter, scheucht dann die drei Weisen aus dem Stall und sagt, nee, hier bitte nicht, die Gaben könnt ihr gerne da lassen. Gold, Weihrauch und Myrrhe, was ist eigentlich Myrrhe, aber das, was wertvoll ist, lasst mal da. Und genau, die drei Weisen ziehen dann weiter und es dreht sich dann eben gar nicht um Jesus, sondern um Brian, um dieses Kind. Und das Leben von Brian verläuft so ein bisschen parallel eben zu dem Leben von Jesus. Man sieht dann, wie Brian und seine Mutter Mandy zum Beispiel da sind, wenn Jesus seine berühmte Bergpredigt hält. Und sie stehen in der letzten Reihe und verstehen eigentlich kein Wort mehr von dem, was Jesus da eigentlich erzählt. Und dann geht es auf einmal um Käsemacher und andere Dinge, aber eben gar nicht mehr darum, was Jesus eigentlich in der Bergpredigt so erzählt. Und so begleiten wir ein bisschen Brian und seine Mutter bei seinem Leben. Und Brian wird dann irgendwann fälschlicherweise für den Messias gehalten. Und er kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Und alles, was er sagt, macht es irgendwie nur noch schlimmer, weil dann irgendwelche Leute auf den Trichter gekommen sind, das ist jetzt der Messias und der sagt wichtige Dinge und dem huldigen wir jetzt und dem folgen wir.
Vor allen Dingen muss man einfach mal kurz diese unfassbar ikonische Szene erwähnen, wo Brian sagt, aber ich bin nicht der Messias. Und die Menge sagt, nur der Messias würde sagen, ich bin nicht der Messias. Und dann sagt Brian, na gut, dann bin ich der Messias. Er ist der Messias! Also, das ist schon toll.
Es gibt viele dieser Szenen, die man irgendwie jetzt zitieren könnte. Genau. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Und das Leben Brians endet dann, wie auch das Leben von Jesus, natürlich am Kreuz mit einer auch sehr ikonischen Szene. Darüber müssen wir, glaube ich, noch, ja, genau.
Darüber reden wir bestimmt noch.
Aber so ungefähr, ganz grob umgerissen, das Leben des Brian. Manu hat es schon gesagt, von 1979 von der Komikertruppe Monty Python. Und es ist der zweite Film von denen. Sie haben davor schon Ritter der Kokosnuss gemacht.
Genau.
Und es wurde dann ganz lange darauf gewartet, was machen sie jetzt? Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, Jesus-Filme könnte man irgendwie machen, da kann man irgendwas machen und sind dann, glaube ich, relativ schnell an eine Grenze gestoßen, weil sie dann festgestellt haben, eigentlich ist es super schwierig, so Jesus zu parodieren. Man kann Jesus-Filme irgendwie parodieren, weil die schon auch immer so ein komisches Element haben. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon Jesus-Filme gesehen haben. Die sind irgendwie alle ziemlich gleich und alle auch ziemlich strange irgendwie so. aber so Jesus als Figur zu parodieren, ist dann doch irgendwie eher schwierig.
Genau. Und eigentlich muss man dazu sagen, es dauert ungefähr 50 Minuten, bis Brian überhaupt für den Messias gehalten wird. Und davor geht es ganz viel um die Gesellschaft damals, oder eigentlich geht es um die Übertragung der englischen Gesellschaft Ende der 70er Jahre in das antike Rom. Ne, es gibt dann politische Gruppen, die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront und the people of Judäa und so weiter, die sich gegenseitig bekämpfen. Und ich fand das jetzt beim Gucken, ich habe ihn mir natürlich jetzt nochmal angesehen, total spannend, wie lange es eigentlich dauert, bis die religiöse Seite dieser Satire überhaupt zum Tragen kommt. Also so richtig zum Tragen kommt. Klar, die kommt an manchen Stellen, ne, die berühmte Jehova, da geht es auch natürlich ein bisschen um Religion, aber also dieses Messias-Moment, das dauert ziemlich lange. Von daher ist es natürlich auch immer die Frage, der hat ja für einen riesen Wirbel gesorgt und tut er heute noch manchmal. Ich habe das in Online-Formen gesehen, wir hatten mal bei Hossa Talk eine Folge zum Thema Blasphemie. Und da wurde sofort in den Kommentaren dazu natürlich Life of Brian erwähnt. Und die einen fanden ihn fantastisch und die anderen sagten, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also der Blasphemie-Vorwurf zieht auch heute noch, wollte ich damit sagen.
Vielleicht kann man noch ganz kurz ein bisschen was zu der Produktion sagen. Es war tatsächlich so, dass sie am Samstag anfangen wollten, in Tunesien den Film zu drehen. Und am Donnerstag hat der Produktionsleiter von EMI, der Produktionsfirma, gesagt, so, dann ist er dazu gekommen, das Drehbuch zu lesen, hat gesagt, nein, Entschuldigung, ihr fangt bestimmt nicht Samstag an, diesen Film zu drehen. Und dieser Film ist dann nur dadurch zustande gekommen, dass George Harrison gesagt hat, ich möchte unbedingt, dass ihr diesen Film dreht, und hat sich eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen, um 4 Millionen Dollar oder Pfund, weiß ich jetzt gar nicht, klar zu machen, damit sie dann doch noch diesen Film drehen können und dann doch noch nach Tunesien fliegen konnten, um diesen Film zu drehen.
Also George Harrison, der Ex-Beatle. Der hat den Film gerettet.
Ja.
Und wohl die Legende sagt, weil er ihn selber gerne sehen wollte.
Ja.
Er wollte sehen, was Monty Python aus dieser Geschichte macht.
Das teuerste Kinoticket, was jemals gekauft wurde.
Ich glaube auch.
Vielleicht zu den, bevor wir über Blasphemie und so reden, weil das gibt ja einiges her, aber der Film hat auch ganz bemerkenswerte Startbedingungen gehabt. Du hast schon gesagt, die haben in Tunesien gedreht, die haben das in 5 Wochen abgedreht und es ist eine gewisse Ironie darin, dass sie in Tunesien auf die Kulissen zurückgreifen konnten, die Frank Zeffirelli für diesen mehrteiligen Jesus-Film Jesus von Nazareth gebraucht hat. Die haben da also in den Kulissen gedreht eines sehr ernst gemeinten Jesus-Films und haben da ihre Satire dann abgedreht. Und wie du schon gesagt hast, der wurde dann querfinanziert, weil es finanzielle Probleme gab. Die haben den uraufgeführt in New York und zwar als britische Komikertruppe, weil in den USA die Meinungsfreiheit quasi höher gewichtet wurde
weil
gegen Blasphemie.
In Großbritannien gab es ein Gesetz gegen Blasphemie und deswegen sind sie nach Amerika ausgewichen. Aber sie haben der Truppe vorher noch gesagt, macht bitte alle euer Testament, weil wir nicht sicherstellen können, dass nicht auf euch geschossen wird oder irgendwie ihr unversehrt wieder zurückkommt, weil vorher schon klar war, okay, das gibt einen großen Aufschrei, dieser Film.
Ja. So. Ja, und die britischen Blasphemiegesetze waren offenbar so, dass es keine Rolle spielt, was die Motive desjenigen sind, der etwas Blasphemisches gesagt hat, sondern es kam nur auf den Rezipienten an, auf die Person, die sagt, da sind meine religiösen Gefühle verletzt worden. Und das war dann entscheidend für den Blasphemievorwurf. Und deshalb war das zu heißes Pflaster in Großbritannien. Und übrigens, diese Schlüsselszene, damit beginnt ja eigentlich der Film, oder nicht ganz, aber das ganz am Anfang, diese Steinigungsszene, die du schon erwähnt hast,
genau.
Da geht es ja genau um diese Geschichte. Es geht quasi, diejenigen, die das nicht kennen, also wird ein Mann verurteilt, weil er den Gottesnamen ausgesprochen hat und auch immer wieder im Verlauf dieser Szene immer wieder ausspricht, um irgendwie zu provozieren. Und dann,
fliegen gleich ein paar Steine.
Dann fliegen so Steine und so und dann verwickelt sich der Priester oder derjenige, der da das Urteil liest, der sagt dann eben, der Mann wird verurteilt, weil er Jehova gesagt hat. Und in dem Moment hat er es ja auch gesagt, deshalb wird er dann gesteinigt und so. Und dann jeder, der versucht quasi auch im Zitat diesen Gottesnamen dann auszusprechen, weil er sagt, du musst gesteinigt werden, du hast Jehova gesagt. Und dann wird er wieder gesteinigt. Und der Witz der Sache ist eigentlich, dass Monty Python hier genau diese Denkfigur aufgreift und sagt, wenn es nicht mehr darauf ankommt, mit welchen Motiven etwas gesagt wird, sondern nur auf diesen performativen Sprechakt, der hat etwas Blasphemisches gesagt, dann gerät man in Teufelsküche und sie haben damit eigentlich vorweggenommen, was in der Folge mit dem Film auch passiert wird, dass Leute nicht gefragt haben, was hatten die eigentlich für Motive, warum haben die eigentlich diese Jesus-Geschichte mit einer Parallelbiografie des Brian aufgegriffen, was haben die damit vorgehabt, was wollten die damit kritisieren, sondern nur sagen, da wird irgendwie der Jesus verunglimpft und die Steine fliegen so. Die haben das eigentlich damit schon vorweggenommen.
Die Kontextualisierung hat gefehlt, also das zu überlegen, was wollen Sie mit dem Film, worum geht es und auch eine tiefere Auseinandersetzung, weil du gerade sagtest, da wird ja Jesus verunglimpft und das wird er ja gar nicht. Also Jesus kommt ja tatsächlich vor in dem Film, aber immer wenn Jesus vorkommt, ist es einfach eine sehr cleane, sehr straighte Darstellung von Jesus. Also das, was er da in der kleinen Szene von der Bergpredigt spricht, das ist die Bergpredigt, die dann da vorkommt.
O-Ton.
O-Ton tatsächlich, genau. Und die Szenen, in denen wirklich sozusagen die biblische Geschichte dargestellt wird, sind sie sehr, sehr nah an der biblischen Geschichte geblieben. Also es geht nicht darum, Jesus oder das Leben oder das, was er sagt, irgendwie zu verunglimpfen oder als nicht wichtig oder darzustellen oder sich darüber lustig zu machen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Man kann an der Figur eben kaum etwas Satirisches finden in dem Sinne.
Gut, ich wollte sagen, das, was Ihnen vorgeworfen wird...
Vielen Dank, dass du mich hast ausreden lassen.
Ja.
da haben Sie dann eben ja auch als Truppe relativ schnell gemerkt, das kriegt man eigentlich gar nicht gut hin. Und eben auch dieser Glaube an die Figur oder die Auseinandersetzung mit der Figur ist auch eigentlich gar nicht das, was Sie Satire sprechen wollten oder worüber Sie sich in dem Sinne lustig machen wollten. Jetzt darfst du.
Was Ihnen natürlich vorgeworfen wird, und ich finde, das kann man durchaus auch machen, dass Sie es sehr geschickt gemacht haben, dass Sie eben nicht Jesus direkt parodiert haben, sondern eine Art Jesus-Gestalt genommen haben, die... Ja, eben, also und natürlich gerade mit dem Ende, mit der Kreuzigung, wobei man auch da sagen muss, auch das haben sie sehr geschickt gemacht. Es ist ja eben keine, es werden keine drei Leute gekreuzigt, das wäre super nah dran gewesen, sondern es ist eine Massenkreuzigung.
140 Personen.
Genau, also, aber ihnen wird ja genau das vorgeworfen, dass sie sagen, ja, ihr habt das ja nur, ihr tut ja nur so, als wolltet ihr euch nicht über Jesus lustig machen. In Wirklichkeit würde ohne unseren Jesus euer Film ja gar nicht funktionieren. Womit sie natürlich ein Stück weit recht haben, weil natürlich brauchst du diese Folie, um diese merkwürdige Messias-Gestalt namens Brian in Szene zu setzen. Also in Gänsefüßchen Messias-Gestalt, ne? Und ich finde das nur sozusagen spannend, weil wenn wir über Blasphemie reden, du hast es gerade gesagt, Manu, die Frage, welche Intention steckt dahinter, müsste eine Rolle spielen. Aber natürlich ist auch immer bei dem, was einen selber meinetwegen verletzt, weil man sagt, ich möchte nicht, dass so über meine Religion gesprochen wird, oder ich erinnere an Charlie Hebdo oder so, ne? Also das hat ja immer was damit zu tun, was sehe ich in etwas.
Ja. Ganz kurz nochmal zu der Darstellung. Also ich verstehe, was du sagst, und ich bin da auch voll bei dir. Ich habe ein Zitat von John Cleese, also von einem der Monty Python Darsteller, gefunden, wo er eben gesagt hat, dass die sich, als sie diesen Film konzipiert haben, darüber Gedanken gemacht hat, was eben Religion oder auch was Glaube nicht ist. Und dass sie gemerkt haben, sie sind sich nicht darüber einig, was das ist, weil das für ganz viele Menschen was ganz Unterschiedliches sein kann, wie du gerade gesagt hast. Also wenn persönliche religiöse Gefühle verletzt werden, ist es für die Einzelperson immer scheiße und immer blöd. Und das muss man auch gar nicht gut reden, sondern das ist was sehr, sehr Persönliches. Und sie haben eben in der Konzeption gemerkt, das ist für jeden was Unterschiedliches und das ist auch okay so. Aber was wir feststellen können und was wir in dem Film zeigen wollen, ist eben, was Religion oder auch Glaube nicht ist. Und darüber waren sie sich dann eben sehr einig. Also, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht dazu gehören oder die eben nicht zu einem persönlichen Glauben dazu gehören. Und das sind die Dinge, über die man sich dann eben auch entsprechend lustig machen kann oder die man parodieren kann und die man eben auf die Schippe nehmen kann.
Und, aber es kommt auch auf denjenigen oder diejenige an, die sowas wahrnimmt und das, was das auslöst in einem. Ich kann mich erinnern, ich habe den Film irgendwie als 18-Jähriger oder so, habe ich den angefangen zu gucken, weil ein guter Freund von mir, der fand das irgendwie witzig, der wusste, dass ich sowas mit Christentum und Glaube und so, und der hat gesagt, jetzt gucken wir mal, den musst du gesehen haben und so. Und dann habe ich den angefangen zu sehen und ich habe gedacht, das wäre ein Jesusfilm und war schon ganz verwirrt, dass der das mit mir gucken will. Und dann ist da irgendwie diese Geburtsszene, wo da die Maria, also die, wie heißt sie?
Mandy,
irgendwie beim Anblick der drei Könige irgendwie vom Stuhl fällt und so. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine Verarschung, und ich habe ihn dann aufgefordert, die Wiedergabe des Films sofort zu stoppen, und ich konnte das nicht mehr weiter gucken, weil ich gedacht habe, ich darf sowas nicht anschauen. Ich war da so auch mit aufgewachsen, mit einem ganz fein eingestellten Radar für irgendwie so Gotteslästerung und so, und habe gedacht, das darf ich auf keinen Fall schauen, und für Jahre habe ich das nie mehr angefasst. Und dann sind wir eben dann in den letzten Jahren immer wieder so diese Filmausschnitte eingespielt worden auf Facebook und Insta und YouTube, und ich habe gemerkt, ah, das ist ja von dem Film, und dann fand ich das dann aber auch sehr, sehr witzig und konnte mich dann nicht mehr zurückhalten. Aber ich habe den Film tatsächlich jahrelang gar nicht getraut, fertig zu schauen, weil ich gedacht habe, das ist blasphemisch, und weil ich weil das mich irgendwie verunsichert hat.
Ganz kurze Anekdote. Manu hat dann den Film auf der Zugfahrt, die wir von Zürich hierher hatten, nochmal geschaut. Es war sehr amüsant, weil er dann quasi da saß mit den Kopfhörern und es einfach still war und zwischendurch dann immer so ein Ha-ha-ha irgendwie durch das ganze Abteil kam.
Ich habe eine unverkennbare Lache.
Es war sehr amüsant, das zu beobachten auf jeden Fall. Und dann immer danach gesagt, jetzt war gerade die und die Szene, jetzt ist gerade das und das passiert. Ja, es ist witzig.
Meine gegenteilige Erfahrung, ich habe den Film als sehr frommer Jugendlicher gesehen und ich fand ihn großartig. Weil mir von Anfang an, oder weil ich die Intention würdigen konnte. Ich habe gemerkt, hier werden Gläubige verarscht. Ja, Jesus wurde meiner Meinung nach nicht verarscht. Und ich habe gedacht, ja, das müssen wir uns Gläubigen durchaus mal sagen lassen. Unsere Art, wie wir an Dinge rangehen und wie wir manchmal uns über Sachen aufregen und wie gesagt, so diese Jehova-Szene und so weiter. Ne? Ich habe das damals genossen und ich habe das dann auch immer verteidigt vor meinen frommen Freunden, die sagten, ja, das darf man nicht gucken. Und ich habe immer gesagt, ich sehe nicht ein, warum nicht. Ich finde, das ist ein guter Film, den müssen wir gucken, um uns klar zu machen, wie wir manchmal so ticken.
Und es hat ja auch diesen Comic-Relief-Moment, diesen Moment, wo ich merke, hey, das ist für viele so ein super ernstes und ein sehr, sehr persönliches Thema. Und trotzdem gibt es natürlich Bereiche dabei, die einfach, wenn man mal sich davon ein bisschen distanziert und von außen drauf guckt, sagt, das ist auch eigentlich ein bisschen quatschig. Oder es ist irgendwie, es gibt diesen witzigen Moment. Und wenn KünstlerInnen, so wie Monty Python, es schaffen, genau diesen komischen Moment oder dieses Absurde rauszupicken und das in einem Film darzustellen, dann kann das ja auch für mich in dem Sinne, um mal das Wort zu benutzen, heilsam sein, weil ich merke, hey, ich darf da auch eine Distanz zu haben und ich darf mich da auch mal drüber lustig machen. Und ich muss diesen Ernst, den du jetzt zum Beispiel erlebt hast, Manu, ich muss diesen Ernst nicht mein ganzes Leben lang erhalten und ich muss mit diesem Ernst nicht immer mit meinem Glauben oder meiner Religiosität umgehen.
Ja, und das war ja auch ein Motiv hinter dem Film, dass sie eigentlich, ich meine, die 60er und 70er Jahre, das war so die Hochzeit der Jesusfilme. Da sind die ganzen bekannten Jesusfilme sind da gedreht worden und die haben sich quasi gegenseitig an Heiligkeit überboten. Da treten eigentlich fast nur Jesus auf, die umgeben sind von einer Aura des Bedeutungsvollen. Jeden Satz, den sie äußern, könnte man sofort in einem Kalender abdrucken oder sich ins Spiritualitäts-Meditationstagebuch schreiben und so. Da kommt überhaupt nichts Alltägliches, sondern alles ist so, manche, die ganz alten Filme, da hat Jesus ja sogar noch den heiligen Schein und so. Also, und die sind ja dann teilweise auch unfreiwillig komisch, diese Jesus-Filme, weil Jesus in einer Art würdevoll dargestellt wird, die auf Kosten seiner Menschlichkeit geht. Und Monty Python bringt natürlich mit dieser Parodie, also durchsticht auch diese Heiligkeitsbubble ein wenig und bringt diese, jemand hat mal geschrieben in einer Reflexion auf den Film. Es hat sich durch die Jesus-Filme so eine derartige Ernsthaftigkeit angestaut, dass sie förmlich geschrien hat nach einer parodistischen Auflösung. Und das hat dann Monty Python mit dem Film auch geliefert und natürlich gleichzeitig auch eine Kritik an einer Hollywoodisierung von Jesus, an dieser ganzen auch teilweise Amerikanisierung von Jesus-Figuren. Das ist ja alles auch mit verbaut. Wenn man das aber nicht sieht oder nicht anerkennt, dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass hier irgendwie Stoffe humoristisch hochgenommen werden, die einem eigentlich ganz für den eigenen Glauben ganz, ganz wichtig sind. Also ich kann das nachvollziehen, aber interessanterweise, ich bin dem mal nachgegangen zum Thema Blasphemie, ganz viele Blasphemie-Skandale, die sich um Kunstproduktionen entspannt haben, gehen eigentlich auf Missverständnisse der Künstler zurück. Also,
was du schon angedeutet hast mit der Kontextualisierung und mit der Frage nach der Intention, also der Frage nach, was wollen sie eigentlich mit diesem Film? Und ich glaube, das Problem ist immer, dass es natürlich unglaublich voraussetzungsreich ist. Also du musst es, wenn du es nicht selber einordnen kannst, musst du zumindest die Möglichkeit haben, dich mit den Leuten, mit den Künstlern intensiv auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, was möchten die damit, worum geht's eigentlich, was passiert hier und warum passiert es hier? Und das sind Dinge, die passieren müssen, um es einordnen zu können. Und diese Voraussetzung muss bei Kunst oder bei, wie du gerade gesagt hast, bei Dingen, wo dann der Blasphemie-Vorwurf im Raum steht, muss halt gegeben sein, dass man die Möglichkeit hat, das selber oder durch anderweitiges Wissensaneignung eben kontextualisieren zu können.
Ja, aber viele Leute sind nicht bereit dazu. Also die sagen quasi, er hat Jehova gesagt. Also diese künstlerische Darstellung, dieser Piss Christ von Andres Serrano, wo so ein Jesus-Gemälde und der hat das in seinem eigenen Urin irgendwie eingelegt. Ein Riesenskandal.
Reingestellt. Ja? Er hat ein Kruzifix in so einen Urinentopf.
Ja, es war irgendwie eine Kreuz ist da, genau so. Und das hat Riesenskandale, das gab Anschläge, das gab Todesdrohungen. Das Bild wurde schlussendlich 2000, also es ist aus 89, aber das wurde in 2011 wurde das dann von christlichen fundamentalistischen Gruppierungen in einer Ausstellung zerstört und so. Und das hat den Künstler praktisch ins Abseits gebracht. Der Künstler sagt von sich selber aber, er wäre ein gläubiger Katholik und ein überzeugter Nachfolger Jesu und er hätte mit dieser Darstellung gegen die Profanisierung des Kreuzes und der Kreuzesdarstellung gegen die Kommerzialisierung des Kreuzes protestieren wollen. Aber das hat natürlich niemanden interessiert, weil er hat Jehova gesagt. Er hat was, ich meine, ich würde mir das auch nicht aufstellen zu Hause. Ich finde es auch irgendwie geschmacklos. Aber dass man mal zurückfragt, was hat der damit gedacht?
Aber können also, wir...
ganz
aber,
kurz, darf ich, bevor du...
Nee, ich war jetzt dran.
Na gut, und los.
So, aber können wir nicht einfach mal über die Kreuzigungsszene tatsächlich sprechen? Ja. Weil ich glaube, das ist sozusagen für die meisten frommen Menschen der Hauptanstoß dieses Filmes. Also ich vermute mal, über die Jehova-Szene können manche Leute noch gut lachen. Ja. Aber dass sie dann miterleben müssen, wie jemand gekreuzigt wird, okay, es sind nicht drei, es sind 40 Leute, und die singen dann "Always look on the bright side of life", das ist doch dann für viele Leute zu viel, ja, weil sie das Gefühl haben, ja, natürlich wird hier der Moment aufgegriffen, der für Christen sozusagen einer der wichtigsten Momente in der Geschichte von Jesus Christus ist, wo man glaubt, der ist ja nicht einfach nur gekreuzigt worden, sondern für uns gekreuzigt worden. Und dass das dann sozusagen hochgenommen wird, ja. Also zwar nicht richtig, aber irgendwie ja doch. Ja. So, also können wir darüber vielleicht nochmal kurz reden, weil ich kann das zumindest verstehen. Und ich würde trotzdem sagen, Freunde, Jesus wurde am Kreuz verspottet. Also, wie könnt ihr euch darüber ärgern, dass Jesus verspottet wird? Also, und es ist ja noch nicht mal Jesus. Wie könnt ihr euch darüber ärgern, dass das Kreuz verspottet wird, wenn in der Bibel deutlich gemacht wird, dass das der Ort ist, an dem Jesus Christus ist? In der Verspottung am Kreuz. Das ist so ein Ding, was ich immer nicht ganz verstanden habe. Also wo ich immer gedacht habe, wenn man das so heilig spricht, ja dann befindet man sich nicht mehr auf biblischem Boden, ehrlich gesagt.
Du wolltest, ich will dir nicht ins Wort fallen.
Ich wollte was ganz anderes sagen.
Ja, siehst du?
Jetzt sind wir schon weiter.
Richtig, jetzt sind wir schon weiter.
Ja, du hast doch mal, Jay, wir haben doch auch schon mal drüber gesprochen, wo du, da hast, das ist mir so geblieben, als wir über Blasphemie gesprochen haben und über die Frage, müssen wir Jesus, müssen wir Gott verteidigen? Haben wir als Christen die Aufgabe, quasi für die Ehre und den Ruhm und die unverletzte Würde Gottes einzustehen? Müssen wir uns vor Gott stellen und sagen, Einspruch, Blasphemie und so? Und du hast dann gesagt, nee, aber da ist er doch überall schon durch, der Jesus, der hat das ja alles schon mitgemacht und das ist ja auch Teil der ganzen Jesus-Geschichte. Also da ist er schon durch und wir müssen uns eigentlich nicht, es ist nicht unsere Aufgabe, uns jetzt vor Gott zu stellen und quasi die Verletzung seiner Ehre irgendwie anzuprangern. Wenn überhaupt, dann geht es um die Frage, werden religiöse Gefühle von Menschen verletzt. Und genau. Da gibt es dann unterschiedliche Ebenen. Da kann man juristisch über Blasphemiegesetze reden. Man kann aber auch unter Christen und Christinnen über Nächstenliebe und Rücksicht und Empathie reden, dass ich natürlich, selbst wenn ich jetzt Life of Brian super komisch, super witzig finde inzwischen und wenn ich relativ viel ertrage inzwischen an blöden Sprüchen und so, kann ich ja aus Rücksicht auf jemand, der hier ganz fein eingestellt ist und sehr verletzlich ist, kann ich ja verzichten auf diese Sprüche, einfach weil ich weiß, das verletzt ihn.
Jetzt sage ich doch noch, was ich vorhin sagen wollte, weil, und das muss man vielleicht trotzdem auch nochmal sagen, ihr habt das schon, du hast es ein bisschen anklingen lassen, aber Manu, du auf jeden Fall, ihr seid ja auch beide in besonderen Kontexten aufgewachsen und besonders religiös sozialisiert worden. Ich bin sehr landeskirchlich sozialisiert worden, einfach auf dem platten Land in Schleswig-Holstein. Wir sind zu Ostern und zu Weihnachten in die Kirche gegangen. Ich glaube, als ich 14 war, habe ich das erste Mal irgendwie Life of Brian mitgeschnitten bei irgendeiner KonfirmandInnen-Freizeit, was weiß ich. Und diese Sensibilität war bei mir niemals vorhanden, weil ich quasi schon in meiner Sozialisierung so einen immer das Gefühl hatte, dass schon immer irgendwie so ein schmunzelnder Blick auf das ganze Geschehen und auf das, was man da eigentlich so macht, geworfen wurde. Und auch irgendwie dann in meiner KonfirmandInnenzeit, das auch Teil des Konfirmationsunterrichts war, sich darüber eigentlich lustig zu machen, was man da macht. Weil letzten Endes ging es auch immer ein bisschen darum, am Ende zur Konfirmation ein bisschen Geld zu bekommen. Und man hat das halt gemacht, weil meine Schwestern haben das auch gemacht. Und ich habe da eben mit meinen Freundinnen rumgehangen. Aber so allzu ernst haben wir das damals auch schon nicht genommen. Und deswegen finde ich das immer sehr spannend, von euch zu hören, weil wir da eben alle sehr unterschiedlich religiös sozialisiert worden. Und für mich das immer sehr fremd ist, wenn ihr das erzählt. Ich kann es eben nicht nachvollziehen, weil ich schon sehr, sehr früh eben diesen sehr gebrochenen und eben teils auch ironischen Blick auf ja, nicht auf meinen persönlichen Glauben, aber auf die Geschichten und die Darstellungsformen von Religiosität oder auch von so einem Leben von Jesus irgendwie mitbekommen habe.
Ja. Aber das wäre wahrscheinlich, oder das habe ich zumindest auch genau als Argument gehört, durch so eine Verhohnepiepelung von Jesus wird der Ernst rausgenommen und dann wärst du wahrscheinlich genau das Beispiel gewesen, wo jemand sagt, ja seht ihr, hier ist eine Konfirmantin, die nimmt das jetzt gar nicht mehr so richtig ernst, die lacht hier über die Kreuzigung und so. Ne? Also das wäre sozusagen, wahrscheinlich wärst du für Menschen, die das sehr empört hat, dieser Film, genau das Beispiel gewesen, wo sie sagen, und deswegen muss sowas verboten werden.
Absolut, aber das hat ja überhaupt gar nichts mit meinem persönlichen Glauben zu tun.
Ja, ja, genau, aber das ist ja, das verstehen Menschen, die anderen Leuten Dinge verbieten wollen, ja meistens nicht, dass es hier um persönliche Dinge geht, sondern die wollen das ja für alle festlegen, sozusagen, einfach um safe zu sein, damit niemand auf die Idee kommt, man könnte am Kreuz hängen und always look on the bright side of life singen. Wo kommen wir denn da hin?
Aber das ist doch eben genau das Absurde, dieses sich festhalten an dem, was einem vermeintlich Sicherheit gibt. Und das ist es ja eben nicht. Also,
ich bin ja ganz bei dir. Ich wollte nur kurz Anwalt derer sein, die das empört.
Ja.
Und einfach mal, zumindest was ich mir vorstelle, was eine Argumentation ist, aufnehmen, warum man das auch so schwierig findet, wenn eine Gesellschaft immer säkularer wird und unsere christlichen Symbole immer mehr nur noch zu Abziehbildern werden oder gar dann
außer
eben verarscht
wo,
oder außer, verarscht werden.
Außer
und so.
In Bayern, wo die Kreuze noch in den öffentlichen Gebäuden hängen.
Genau. Also ja. Ich will damit nur sagen,
ich verstehe es.
Da geht ja auch ein bisschen so eine Untergang des Abendlandes Trauer mit sozusagen in der Befürchtung.
Du hast eine ganz schöne Überleitung eigentlich schon gemacht. Wir sind schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten und wir wollten auf jeden Fall noch den Schwenk machen darauf, wie sich der Film eigentlich jetzt so anfühlt, wenn man den 2025 eigentlich guckt.
Aber wollen wir nicht, also ich würde gerne hören, was ihr dazu sagt, über die Kreuzigungsszene. Also weil ich finde, das ist der Stein des Anstoßes. Ich habe jetzt meine Meinung dazu gesagt. Wie seht ihr das denn?
Also ich habe tatsächlich mit dieser Kreuzigungsszene hätte ich jetzt, also das ist für mich am stärksten an der Grenze dessen, was ich noch witzig finden kann, tatsächlich, weil ich auch irgendwie, das ist dann doch bei allem Bemühen, das ein bisschen zu abstrahieren, das ist ja wirklich erkennbar, dass sie nicht eins zu eins sich über die Kreuzigung Jesu lustig machen wollten, aber für mich ist das schon so, das ist so hart an der Grenze dessen, was ich so noch ironisch witzig finden kann, und gleichzeitig ist es natürlich auch eine ikonische Szene mit einem unglaublich feinsinnigen Humor, auch mit diesem Lied Always Look on the Bright Side. Ich habe da den Text dann mal studiert und das ist schon recht... das ist schon recht intelligent, was sie da eigentlich machen und wie Total. Sie das eigentlich hochnehmen. Aber so, so die Leute, die am Kreuz dann in ein Lied einstimmen und so, das, ja.
Aber geht's da bei dir um wirklich die Kreuzigung von Jesus? Oder weil ich merke, dass ich dann eher ein Problem habe, dass ich denke, da ist einfach eine Hinrichtungsmethode, die irgendwie satirisch dargestellt wird, die für mich einfach nur grausam und schlimm und furchtbar ist. Und es hat aber in dem Moment tatsächlich wenig mit Jesus zu tun, sondern eher mit der Darstellung von dieser Hinrichtungsmethode, die einfach irgendwie ganz, ganz gruselig ist. Und da bin ich dann eigentlich bei der Menschenwürde. Und das ist der Aspekt, wo es bei mir dann so... Wo bei mir so ein leichtes Zähneknirschen entsteht.
Ah, ja, also es ist vielleicht einfach die Nähe, quasi die ikonografische Nähe, Kreuz auf dem Hügel und so. Und das kennt man aus den ganzen Jesusdarstellungen. Und dann ist es dann doch irgendwie ein bisschen für mich nicht ein bisschen zu nah dran vielleicht. Aber ich habe noch mal, um das noch zu sagen, ich habe einen ganz neuen Zugang noch mal gekriegt zu dieser Szene. Ich habe mich ja jahrelang mit dem positiven Denken auseinandergesetzt, also weil ich das hasse, nicht weil ich ein Anhänger bin davon. Und das war nicht witzig, weil das wird ja auch auf die Schippe genommen. Also da wird ja deutlich gemacht, spätestens wenn du an ein Kreuz genagelt bist und auf deinen nahen Tod, schmerzhaften Tod wartest.
Kannst dann du nichts mehr manifestieren.
Ja, dann ist quasi die ganze Manifestationskacke ist am Arsch und auch, dann ist ja dieses Lied auch Always Look on the Bright Side, das ist ja so das, was von diesen ganzen Optimisten-Coaches dann, ja, du musst quasi, das Glas ist halb voll, und du musst das Gute sehen und so, und du musst quasi das in Existenz rufen. Ja, wenn du am Kreuz bist, dann ist es eben bitterböse und einfach völlig absurd, dann zu sagen, ich schaue jetzt auf on the bright side of life, weil da gibt es dann einfach keine bright side mehr. So, das hat mir dann in der Hinsicht wieder eingeleuchtet, und dann ist mir das auch ein bisschen ans Herz gewachsen, weil ich als Pastor auch oft diesen Impuls abwehren musste von Leuten, die anderen, die schwerste Schicksalsschläge erlebt haben, anderen versuchen, seelsorgerlich zu helfen, indem sie ihnen irgendwie, ja, du musst ja schauen, was du noch hast und was noch gut ist und so, anstatt ihnen einfach Empathie zu geben für diese Kacke, in die sie das Leben jetzt geritten hat, oder für das Schicksal, das sie jetzt ergriffen hat, mit dem man einfach nie tauschen wollte, so, das...
So, unabhängig davon, dass das sehr gut und sehr richtig ist, gucke ich trotzdem nochmal auf die Uhr und mache hier quasi den Zeitanwalt und sage nochmal...
Überleitung.
Überleitung, jetzt. Wenn man den Film 2025 guckt, und ich möchte da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber fühlt er sich zumindest in einigen Stellen speziell gealtert an? Also, da ich die einzige Frau in diesem Podcast bin, habe ich auch immer ein bisschen die feministische Perspektive. Und es gibt diese eine Szene zum Beispiel, wo ein Mensch von der Jüdischen Volksfront sagt, er möchte jetzt Loretta genannt werden. Und früher war das vielleicht witzig und jetzt sieht man die Szene und denkt so, na gut, würde man vielleicht jetzt so nicht mehr in dem Film umsetzen. Ich möchte da aber gar nicht groß drauf eingehen, nur sagen, der Film guckt sich jetzt anders als vielleicht 1980 oder 1985. Und wir haben uns natürlich, und das ist auch gut so, gesellschaftlich weiterentwickelt. Und trotzdem stellt sich so ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit Religiosität medial um und wie wird Religiosität auch ja, parodiert oder genutzt oder vielleicht auch gerade aktuell instrumentalisiert im Hinblick aufs Weiße Haus zum Beispiel, um ein bestimmtes Bild von sich selber zu zeichnen. Inwiefern ist Religiosität oder das Dazugehören zu einer bestimmten Religion auch etwas, womit man sich auszeichnet und sich profiliert mittlerweile?
Aber darf ich dazu kurz nochmal was sagen? Es gibt ja auch eine Szene, wo zwei Stotterer sehr prominent an bestimmten Worten hängen und dann geht derjenige, der dringend rausfinden will, wo die Kreuzigung stattfindet, dann weg und dann reden sie ganz normal weiter. So. Ich bin ja selber Stotterer und ich muss schon sagen, das hat mich damals natürlich als Jugendlicher peinlich berührt, weil immer, wenn irgendjemand was über Stotterer gesagt hat, wollte ich immer im Erdboden versinken, sozusagen. Und auf der anderen Seite muss ich aber, also ich meine, Satire tut immer irgendjemandem weh. Also von daher, wenn man jetzt sagt, oh, die Stotterer, die dürfen sich nicht beschweren, ja dann, oder die dürfen sich beschweren, ja dann dürfen sich auch die ganzen Christen beschweren, die sagen, ich will das Lied Always Look on the Bright Side nicht an irgendeinem Kreuz gesungen haben. Also ich finde, ja, die große Frage, was darf Satire, das muss man natürlich immer wieder neu diskutieren, aber ich wäre der Meinung, also...
Es ist immer eine Frage, wohin man tritt, ne? Tritt man nach oben oder tritt man nach unten?
Ja,
oder
aber
so?
Das würden, also...
Finde ich schon.
Ja, aber das würden auch die frommen Menschen sagen, die würden sagen, hier wird nach unten getreten. Der gesellschaftliche Trend ist ja gar nicht christlich, bla bla bla. Hier werde ich in meiner Religiosität zugetreten sozusagen. Also ich will damit ja nur sagen...
Dann würde ich dann differenzieren wollen zwischen, wird auf die persönliche Religiosität oder auf die institutionelle verfasste Religiosität getreten.
Ja, aber es geht ja um das Empfinden sozusagen. Ne? Es geht ja um das Empfinden und ich würde nur sagen, also ich finde, wenn wir Satire haben, dann muss man damit leben, dass über mich Witze gemacht werden könnte.
Absolut, das stimme ich dir sehr zu.
Und ich würde auch sagen, es geht nicht alles und das kann man auch diskutieren, was geht und was nicht. Ich wollte mit dem Beispiel nur, hier wird sich über Stotterer lustig gemacht. Ich habe das dann versucht, sportlich zu nehmen. So, und damit will ich nicht sagen, das ist okay. Ich will nur sagen, naja, also man kann nicht sagen, hier die Christen, die sollen mal ein bisschen lockerer sein, die sollen mal ein bisschen über sich selber lachen können. Sondern ich will sagen, naja, so ist es nun mal mit Gefühlen, die verletzt werden. Ja, aber wie ist es mit Humor und mit Satire und wenn man Dinge persifliert und so weiter? Muss so ein Joke sein über die Stotterer? Nee, der Film hätte auch ohne auskommen können, ja.
Aber das ist doch gerade eigentlich auch das, was ich gesagt habe. Also, dass es jetzt man sagen kann, gut, diesen Joke über den Menschen aus der jüdischen Vorfront, der jetzt Loretta genannt werden will, ich will ja nicht sagen, dass man das jetzt nicht mehr machen darf, sondern dass man jetzt diesen Joke vielleicht anders verpacken würde, beziehungsweise der jetzt anders ausfallen würde. Das heißt nicht, dass man das nicht trotzdem sich nicht trotzdem gewissermaßen satirisch darüber lustig machen darf. Nur man muss halt.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ja immer um dieses persönliche sich auf die Füße getreten gefühlt geht, sozusagen. Und das egal wen du nimmst.
Also. Ich versuche hier immer Ebenen zu unterscheiden, einfach weil mir eigentlich die Freiheit der Satire enorm wichtig ist. Weil ich finde, es sollte jeder die Freiheit haben oder jeder sich frei fühlen, sich verletzt zu fühlen und das auch klarzustellen und sagen, ich finde das daneben, das sollte jeder sagen können und es sollte jeder frei sein, in der Satire genau das zu sagen, was dem anderen jetzt zu nahe gegangen ist. So, das würde ich hochhalten wollen. Jetzt gerade für solche Filme oder Performances und so, dass das zwischenmenschlich, dass ich nicht einen Witz mache über Stotterer, wenn du mein Freund bist und ich weiß, dass du deine Geschichte hast und so, das ist ja, das versteht sich ja irgendwie von selbst, aber ich finde, das wäre mir eigentlich immer wichtig, so in diesem satirischen Setting, also ihr habt das im Vorgespräch gesagt, Ricky Gervais hat am Anfang seines Programms, seines humoristischen Programms da auf Netflix, hat er ein paar derbe Witze gemacht und die Leute haben nicht so richtig gewusst, darf man da lachen oder nicht. Und dann hat er klargestellt, Leute, wir sind hier zusammen den ganzen Abend und ich mache Witze und wir sind uns einig, dass das daneben ist und deshalb ist es befreiend, darüber zu lachen. Wären wir uns nicht einig, dass das daneben ist,
wäre es auch nicht mehr lustig.
Dann wäre es wirklich nicht mehr lustig. Also es ist, dann wäre es auch irgendwie menschenverachtend. Aber wir sind uns einig, das geht eigentlich nicht. Und deshalb hat es etwas Befreiendes, wenn man darüber auch lachen kann.
Das ist wieder dieser Comic-Relief-Moment.
Ja, genau.
Der Moment, wo du quasi weißt, ich kann das jetzt loslassen und darf auch über einen Witz, der vielleicht sonst sehr derbe wäre, trotzdem in diesem bestimmten Kontext lachen, weil das eben auch diesen befreienden Moment hat, weil man sich eben einig ist, dass das eigentlich nicht zur Debatte steht, weil man sich in dem Punkt eigentlich einig ist.
Ja.
Darf ich? Ich möchte euch nochmal versuchen, Dankeschön. Ein bisschen ins Jetzt zu holen.
Ja.
Dritter Versuch und los.
Ja, also das muss ich jetzt doch noch sagen
Nein, wir haben doch voll auf dein Ding reagiert.
In Anbetracht der nachdrücklichen Überleitung Jannas möchte ich jetzt sagen zur gegenwärtigen Rezeption des Films, was mir natürlich entgegengetreten ist. Das wollte ich schon noch loswerden. Es gibt ja, das ist ja total köstlich, dass Brian sich dann so einer Widerstandsbewegung anschließt. Die heißt irgendwie die Volksfront Judäas
oder die jüdische Volksfront.
Quasi die Volksfront Judäas und dann merkt er, es gibt, also die hassen die Römer und die wollen die Römer umstürzen. Dann merkt er, es gibt nur eine Gruppe, die sie noch viel, viel bitterer hassen als die Römer. Das ist nämlich die Volksfront Judäas, also die jüdische Volksfront und die Volksfront Judäas, die sind quasi, die haben exakt dieselben Ziele. Aber die sind so tief verfeindet, dass sie am Schluss, sie hegen denselben Plan, nämlich die Frau von Pontius Pilatus zu entführen und damit irgendwie die römische Vorherrschaft zu kippen. Und dann sind sie irgendwie im Keller des Pontius Pilatus und die treffen aufeinander und merken, shit, wir haben beide am selben Abend den gleichen Plan ausführen wollen. Und dann kommt es zu einem Gemetzel und die bringen sich alle gegenseitig um. Brian ist der einzige Überlebende und die römischen Soldaten stehen davor und gucken sich das Ganze an. Und das hat mich schon erinnert an viele Phänomene im heutigen Christentum und witzigerweise oder traurigerweise auch an gewisse Wahrnehmungen des Kirchentags selber. Ich habe ja eine sehr diverse Bubble. Es gibt auch Leute, die mir immer wieder sagen, wer deine Facebook-Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Aber da haben sich ja Leute wahnsinnig im Vorfeld des Kirchentags wahnsinnig aufgeregt und haben irgendwie die in ihrer Wahrnehmung exotischsten Veranstaltungen, die meistens irgendwie mit Queerness zu tun haben und die sie irgendwie triggern oder so, haben sie aufgezählt und gesagt, das ist hier die Kirche Satans, trifft sich, um den Untergang des Abendlandes zu besiegeln oder irgendwie so, und haben sich da maßlos aufgeregt und gesagt, es müsste doch um Gott gehen und um die Liebe Gottes und um Jesus und so, und haben lauter Sachen aufgezählt, die eigentlich eine zentrale Rolle im Kirchentag gespielt haben. Und ich denke, natürlich gibt es da schon substanzielle Unterschiede, gerade in diesen Fragen, die Leute so aufregen. Aber eigentlich könnte man sagen, die Überschneidungen in gewissen Kernanliegen sind so breit, so tief, dass es wirklich ein bisschen judäische Volksfront gegen Volksfront Judäas ist und die Gefahr besteht, dass man sich da in Grabenkämpfen aufreibt, die in der Gesellschaft genau gar nichts Positives bewirken.
Und deswegen finde ich den Film immer noch wichtig, das wollte ich nur kurz sagen, weil er das wunderschön persifliert.
Und ich bin dann wieder bei dem Zitat von John Cleese, dass sie sich einig darüber sind, was Religiosität, was das nicht ist. Und ich sehe dann diesen Kirchentag und allein in dieser Halle die vielen unterschiedlichen Angebote und die vielen unterschiedlichen Menschen mit ihren ganz ganz persönlichen Religiositäten und ihren ganz persönlichen Glaubensgefühlen und denke mir, ja, aber es ist doch krass, dass wir uns darauf einigen können, dass wir hier alle zusammen sind und darüber ins Gespräch kommen können und eben auch die Vielzahl an unterschiedlichen Veranstaltungen von bis politischerseits, aber eben auch von ganz unterschiedlichen Gesinnungen, ganz vielen unterschiedlichen persönlichen Veranladungen. Du hast es gesagt, Queerness, aber auch Politik ist ein Thema, ganz unterschiedliches. Und dass wir uns aber quasi zumindest darauf einigen können, dass wir hier zusammenkommen und darüber reden dürfen und in Podien darüber austauschen und dass man sich darüber einig ist, dass das passieren muss und dass das wichtig ist, dass das passiert.
Ja. Wir sind alle verschieden.
Ich nicht.
Insider für Kenner von The Life of Brian.
Genau.
Ja, absolut. Amen, Jana. Ja.
Genau.
Aber ich wollte euch noch fragen, weil wir so langsam auf der Zielgerade sind, gibt es denn etwas, was für euch jetzt, gibt es etwas, was für euch blasphemisch ist? Oder wo ihr sagen würdet, ja, da ist jetzt für mich wirklich die rote Linie überschritten. Also The Life of Brian ist es nicht, das haben wir jetzt ausgemacht.
Vielleicht aber eher positiv formuliert, was ist euch heilig oder ja, was wäre ja. euch heilig?
Ja, ich würde es gerne erstmal auf der Negativfolie sagen.
Das
weil
ist natürlich immer einfacher.
Egal, ich mach's trotzdem. Weil ich glaube nicht, dass es sowas wie Blasphemie überhaupt gibt. Also ich glaube, das Wort Blasphemie ist kein hilfreiches Wort.
Können wir ganz kurz, wir haben da sehr viel drüber geredet, aber ich habe euch in der Vorbesprechung schon gesagt, lasst uns bitte einmal das Wort erklären, damit wir hier nicht die ganze Zeit von einem Begriff reden, der vielleicht nicht für alle klar ist.
Ja.
Und los.
Blasphemie meint sowas wie Gotteslästerung.
Ja.
Im Grunde, also dass man etwas Heiliges in den Schmutz zieht,
ja,
und sich lustig macht oder es verarscht oder es auch von mir aus nur beschädigt. Ne?
Das Heilige profanisiert quasi auch.
Ja, also ich finde, ich glaube nicht, dass es Blasphemie gibt, weil wir reden nie. Also wenn wir als gläubige Menschen über Gott reden, reden wir nie über Gott, sondern wir reden immer nur über unsere Gottesbilder. So. Und sprich, jeder, egal wie heilig ihm irgendwas ist, redet immer nur über seine eigenen Bilder von etwas. Und ich finde, Gott selber lässt sich gar nicht antasten. Also wenn ich Witze über Gott mache, dann mache ich nie Witze über Gott, sondern immer nur über Bilder von Gott. Und ich finde, das müssten solche Bilder aushalten können, dass über sie Witze gemacht werden, weil das Eigentliche gar nicht angetastet wird. Deswegen glaube ich nicht, dass es sowas wie Blasphemie überhaupt gibt. Deswegen sage ich, Feuer frei!
Okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe die letzten Tage oder Wochen ist ein Video auf den sozialen Medien herumgegangen, von vielen, auch vor allem hochreligiösen ChristInnen begeistert geteilt, von einer Worship-Session im Weißen Haus, wo die Republikaner sich eingefunden haben und unter der Worship-Leitung von Sean Feucht und die Paula White filmt das Ganze begeistert und so. Und dann beten da diese Republikaner, beten zu Hillsong-Liedern oder was auch immer, beten sie Gott an, und viele Leute fanden das ganz großartig und wahnsinnig berührend und ein Beweis, dass es quasi noch nie ein christlicheres und frömmeres, eine christliche und frömmere Regierung in den USA gegeben hat. Und ich, ehrlich gesagt, für mich, da habe ich eine Beklommenheit empfunden und tatsächlich das Gefühl, das hat für mich etwas Blasphemisches, und zwar einfach, weil da Leute, die an den Hebeln der Macht sitzen, Gott anbeten zu Liedern, die mir sogar vertraut sind, und gleichzeitig eine Politik befördern, die zutiefst menschenverachtend ist und die so viele Menschen ausschließt und so viele Unwahrheiten und operiert mit Manipulation und Lügen und antidemokratischen Grundmotiven. Ich habe gedacht, wenn es etwas Blasphemisches gibt, dann ist es nicht irgendeine Darstellung oder irgendein Jesusbild oder irgendwas, sondern dann ist es so etwas, wo ich eine tiefe Unaufrichtigkeit, zumindest meine, drin erkennen zu können. Ich habe ja auch nicht den Gottesstandpunkt, aber in meiner Wahrnehmung, wenn ich das so sehe und daran denke, was in den News unter einer Trump-Regierung Tag für Tag an Hass und Unwahrheit unters Volk gebracht wird, habe ich gedacht, das finde ich blasphemisch.
Ich würde dafür... Ich würde dafür halt nicht das Wort Blasphemie benutzen, sondern eher sowas wie Häresie, also quasi eine Irrlehre, eine Verirrung. Hier wird irgendwie etwas mit dem christlichen Glauben gemacht, was im christlichen Glauben nicht angemessen ist.
Das ist halt eine Instrumentalisierung, ein Stück weit auch einer bestimmten Frömmigkeit oder Religiosität, die genutzt wird, um ein bestimmtes Image zu verkaufen.
Ja.
Also das Problem mit dem Wort Blasphemie ist halt meines Erachtens, dass man so tut, als ob man Gott schützen müsste und könnte. Und ich finde, das kann niemand. wären das für mich unterschiedliche Kategorien.
Okay, ja, hat er auch nicht nötig eigentlich.
Genau.
Sie.
Danke. Genau.
Ja.
Jana, ja, ich hab gedacht, wir geben dir nach guter, wie sagt man, Gentleman's-Manier das Schlusswort, oder? Ja, wir sind auf jeden Fall, die Stunde ist rum.
Ja, wir sind auf der Zielgerade, auf jeden Fall. Ich hänge so ein bisschen, glaube ich, zwischen euch oder zwischen dem, was ihr gesagt habt, weil ich glaube, man kann sich ganz viel über Religion unterhalten und auch ganz viel über die Kirche und die institutionalisierte Religion, und ich glaube, wir müssen es aushalten, dass man sich darüber lustig macht, weil das auch immer ein Moment ist, in dem wir eigentlich auch uns in Frage stellen können und müssen.
Genau so, super.
Und in Frage stellen müssen, was wir tun und warum wir das tun und eigentlich auch aus welchem Impetus heraus, also was ist in uns, dass wir uns auch mit der Kirche in eine bestimmte Richtung zum Beispiel entwickeln oder auch nicht entwickeln, oder warum fühlen wir uns auf den Schlips getreten, wenn jemand am Kreuz "Always look on the bright side of life" singt. Und gleichzeitig bin ich einfach auch so, dass ich denke, es interessiert mich doch viel mehr, was du persönlich glaubst. Und über das, was du persönlich glaubst, würde ich mich doch niemals lustig machen. So, weil das doch sowas Privates ist und sowas Innerliches. Und wenn wir in einem Gespräch sind miteinander und da offen drüber reden, dann zeig ich mich dir doch auch. Und dann zeigst du dich mir. Und dann begegnen wir uns auf einer Ebene, wo wir von ganz, ganz persönlichen, intimen Dingen uns einfach auf Augenhöhe begegnen. Und das ist einfach kein Moment, wo man sich übereinander lustig macht oder wo Satire angebracht wäre. Ja. Ja. That's it.
Super Schlusswort.
Ja, absolut. Ja, ich nehme das gerne als Schlusswort. Das finde ich stark, auch die Unterscheidung von einer Kunstperformance oder Satire oder einem Film oder so. Und dann zwischenmenschlich, ja klar, also ich will ja kein Arschloch sein. Also,
ich finde das immer schön.
Und man sollte auch kein Arschloch sein, natürlich.
Ich mach in unserem Podcast ganz häufig ganz tolle Schlussworte, einfach mal so Selbstlob gerade. Aber es ist mit den beiden auch immer nicht einfach, dass das stehen gelassen wird, sondern es wird dann immer noch kommentiert.
Aber so ist das halt. Denn schließlich müssen wir uns immerhin noch verabschieden. Das geht gar nicht anders. Wir lassen dein Ding natürlich trotzdem oder definitiv stehen, weil es war der beste Satz, der am ganzen Tag heute gefallen ist. Schön, dass ihr da gewesen seid.
Vielen Dank. Wir hatten einen
Riesenspaß. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, mal über diesen Film und über das Thema nachzudenken.
Habt einen ganz, ganz schönen Kirchentag noch. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch Life of Brian an. Und
Genau, und hört unseren Podcast. Popcorn einmal Culture. Im Monat Popcorn Culture.
Popcorn Culture, genau. That's the thing.
Vielen Dank.
Abonnieren. Tschüss allerseits. Macht's gut. RefLab.